Herzlich willkommen zum Podcast Breiter wie Schwarzenegger mit Coach und Transformationsspezialist Thomas Holzer, der dir zu deinem Wunschkörper verhilft.
Also, hallo zu meinem nächsten Podcast. Heute habe ich einen super Gast. Ich habe schon länger versucht, mit ihm einmal so ein Gespräch zu führen, aber es war dann immer meine Schuld, dass ich mich versäumt habe, bei ihm zu melden. Geht um nichts Geringeren, um einen Martin Dorau, Nephrologe, Nierenarzt. Und wir wollen heute einmal über das Thema Nieren sprechen. Also Martin, hallo, freut mich, dass du heute Zeit genommen hast und dabei bist.
Hi Thomas, sehr gerne.
Ja. Ich muss bloß eine kleine Vorgeschichte erzählen. Ich kenne Martin, ich habe an meiner ersten deutschen Männermeisterschaft, das war 1995, und da ist der Martin, soweit ich mich erinnern kann, bist du der Dritte geworden in der 90-Kilo-Klasse, oder?
Ja, ist richtig.
Ja, genau.
Das ist schon lange her.
Das ist schon aufgefallen, weil einer der massivsten Athleten, wo ich echt je auf einer Deutschen gesehen habe, und auch super Symmetrie und so. Und wie gesagt, war damals total beeindruckt. Umso witziger war es dann, wo ich dann Kontakt 20 Jahre später, oder es sind fast 30 Jahre schon, über Manuel Bauer mit dir Kontakt aufgenommen habe. Der hat mich dann auch gefragt, kennst du den Martin Dorau? Und er sagt, ja, logisch, der Name sagt mir was von früher. Also da warst du schon nur, habe ich nur ein Bild im Kopf gehabt und ein Gedächtnis. Und deswegen finde ich das wirklich witzig jetzt auch. Also, ich will damit sagen, also du warst auch ein sehr erfolgreicher Bodybuilder. Und ich finde, wenn man die Bilder so sieht, ich habe mir neulich eins auch bei dir auf Facebook Profil angeschaut. Also es war schon echt Granate.
Ja, hat auch Spaß gemacht damals. Ja.
Also vielen Dank nochmal, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist Nierenarzt, Nephrologe.
Ja, nicht ganz. Ich bin Internist. Und darf praktisch in der nephrologischen Praxis arbeiten, habe dann eine Zusatzqualifikation halt, aber bin eigentlich nur Internist sozusagen. Aber ich kenne mich mit Nephrologie halt sehr.
Genau.
Für den Multifahrtsberuf.
Ja, super. Mir geht es darum in dem Podcast, weil wir ja so viel über Nierengesundheit und so und meistens machen das Leute, wo dann wahrscheinlich jetzt nicht die fachliche Ausbildung haben wie du. Und jetzt wollte ich eben mal hören, vor einem Arzt oder jemanden, der wirklich direkt in der Materie drin ist, aber auch, wo man sagen kann, der ist unserem Sport positiv gegenüber eingestellt. Das wird ja vielen Ärzten dann immer nachgesagt, was willst du mit dem seiner Meinung, der hat doch keine Ahnung von Bodybuilding. Und das freut mich jetzt, dass ich in dir eine Person habe, wo beides vereint. Also die wissenschaftliche, die ärztliche Seite und natürlich auch die Liebe zu unserem Sport.
Ja. Ja. Ja, stimmt, also, das ist selten. Also die meisten Ärzte, die ich kenne, die lassen nicht unbedingt ein gutes Wort am Bodybuilding selbst. Ne? Liegt zum einen halt tatsächlich auch daran, dass viele nicht genau wissen, wie Bodybuilding funktioniert, was dafür notwendig ist. Viele Ärzte sind ja auch gar nicht so wirklich ausgebildet, was Ernährung angeht, was was die Benutzung von Supplementen angeht und sowas halt. Da habe ich mich dann halt auch immer weitergebildet sozusagen. Das ist nicht Teil des Studiums, muss man ehrlicherweise sagen. Also gerade so Ernährungsmedizin.
Und man hat dann oft den Eindruck, wie gesagt, wenn du dann schon Bodybuilding werden ist das für die meisten ein rotes Tuch. Und was dann natürlich an uns Bodybuildern oft dann schon wieder ist, dass man den meisten dann auch gar keinen Glauben schenkt, auch wenn er vielleicht recht hat. Weil man dann sagt, der ist sowieso nicht auf dem neuesten Stand, aber ist dann vielleicht da oft verkehrt. ich würde jetzt einfach mal mit ein paar Fragen losschießen. Mir würde jetzt da deine Meinung interessieren, auch deine Erfahrungswerte. Fangen wir mal einfach mal mit der typischsten Frage oder was eigentlich jeder sagt, zu viel Eiweiß ist schlecht für die Nieren. Was ist da deine Meinung? Was ist zu viel? Wo zieht man da die Grenze oder kann man bestimmt einmal sagen, wenn man in der Diät hergeht, habe ich keine langfristigen Folgen. Sag mir doch da bitte deine Meinung. Das würde mich interessieren.
Ja, das wird häufig missverstanden. Das Eiweiß an sich ist für die Nieren eigentlich nicht schädlich. Also im Stoffwechsel fällt halt nach Wenn man halt viel Eiweiß konsumiert, fällt halt Harnstoff an und der Harnstoff wird über die Nieren eliminiert. Das ist einfach so. Das ist so eine harnpflichtige Substanz, die muss raus sozusagen. Und das Eiweiß an sich ist eigentlich nicht nierenschädlich. Also auch mit dem Harnstoff hat eine gesunde Niere eigentlich keine Probleme, auch wenn das in größerer Menge anfällt. Also auch wenn man jetzt Eiweißmengen jeweils jenseits, meinetwegen der 300 Gramm pro Tag zu sich nimmt. Das, womit eine Niere Probleme hat, ist zu hoher Blutdruck und zu hoher Blutzucker zum Beispiel. Also das sind tatsächlich die Zustände, die am häufigsten zu einer Nierenschwäche führen. Und dagegen sollte man halt was unternehmen, sozusagen. Also der Eiweißkonsum, das haben aber auch Studien ergeben, hat eigentlich auf die Nierenleistung an sich keinen Einfluss.
Ja, na, hört man auch, also habe ich mir auch schon öfters anhören müssen vom Arzt, nehmen Sie diese Eiweißpulver. Was sagst jetzt du dazu? Also ist ja eigentlich Proteinpulver oder sagen wir mal eher aus Aminosäuren. Die essentiellen ist ja nichts anderes als wirklich Lebensmittelproteine nehmen. Aber viele Ärzte sind dem gegenüber abgeneigt. Woher kommt das?
Das kommt, wie gesagt, daher, das habe ich ja im Eingang schon erwähnt, dass die meisten Mediziner in Richtung Ernährungsmedizin gar nicht ausgebildet sind. Das ist nämlich so eine Art Zusatzlehrgang, den man da abschließen kann. Also im Studium an sich findet er eigentlich kaum Beachtung. Es gibt so ein Thema Biochemie, ist das wird in der Vorklinik behandelt, da wird man auch drin geprüft, aber ehrlicherweise vergessen die meisten nach dieser Prüfung die Inhalte des Kursus, also mit der Zeit, weil man es einfach nicht mehr braucht, ne? Also viele Ärzte haben halt in puncto Ernährung eigentlich gar nicht so einen guten Background, obwohl es halt Mediziner sind. Und obwohl die ganze Medizin eigentlich aus der Ernährungsmedizin entstanden ist. Also die ganze pharmakologische Medizin ist ja früher aus der Ernährungsmedizin entstanden. Und leider fehlen da so ein bisschen die Wurzeln sozusagen. Das habe ich auch schon oft gehört, dass viele Mediziner Eiweißpulver oder Eiweißkonzentraten gegenüber negativ eingestellt sind, gibt aber eigentlich keinen Grund dafür. Im Gegenteil, die haben halt sogar ihre Vorteile, wenn man die mal mit tierischen Nahrungsquellen vergleicht, wie zum Beispiel Fleisch. Im Fleisch sind auch Purine drin, die halt Harnsäurestoffwechsel bilden, was halt in großer Menge auch schon mal ein Problem darstellen kann. Deswegen sind eigentlich Eiweißkonzentrate, gerade für die Zwecke eines Bodybuilders, der einen erhöhten Bedarf hat, eigentlich unabdingbar. Ich halte es für ein sehr wichtiges Supplement.
Also du sagst sogar im Umkehrschluss, im Gegensatz zu vielen von deinen Kollegen, dass man sagt, okay, eigentlich ist ja das noch gesünder als wir jetzt natürliche Nahrungsmittel wie Fleisch, Rindfleisch oder so. Wenn ich heute
Wenn man so weit
hochwertig.
nicht gehen, dass ich es jetzt, ne, für gesünder erachten würde, aber ja, also wenn man jetzt. Wenn man jetzt, ja, es gibt ja auch Bodybuilder, was haben wir denn früher für Schwachsinn gemacht? Wir haben zum Beispiel auch ein Kilo Rindfleisch am Tag gegessen, zeitweise. Und sowas halte ich halt grundsätzlich für bedenklicher, als wenn man es jetzt mit Eiweißpulvern decken würde, den Bedarf. Ne? Aber grundsätzlich, also Konzentrat, Nahrungskonzentrat ist jetzt nicht als gesünder einzustufen als die normale Ernährung. Ne? Aber Bedarf hat, spricht nichts dagegen, auch ein Konzentrat zu verwenden. Also ich sehe da überhaupt gar keine Probleme.
Du hast einmal zu mir
Wie gesagt,
gesagt,
die
zu deinem.
Niere,
Ja? Entschuldigung.
die Niere hat damit gar kein Problem mit dem vielen Eiweiß. Also geschädigte Niere, da muss man tatsächlich aufpassen. Es gibt halt Erkrankungen, die so einen Zustand der Niere hervorrufen, die es auch notwendig machen, dass Patienten halt möglichst wenig Eiweiß konsumieren, damit die Niere nicht noch mehr Schaden nimmt. Aber das ist nur bei vorgeschädigten Nieren der Fall, die zum Beispiel ein nephrotisches Syndrom machen. Das ist so ein Zustand, der dazu führt, dass man über die Niere viel Eiweiß verliert. Und wenn man dann immer wieder praktisch Nachschub liefert und den Druck nicht richtig einstellt, den Blutdruck nicht richtig einstellt, dann nimmt durch den Durchtritt des Eiweißes durch die Basalmembran in der Niere, nimmt die Niere noch mehr Schaden. Und da ist also das eine der wenigen Erkrankungen, wo man sagen würde, okay, da macht es Sinn, relativ wenig Eiweiß zu sich zu nehmen.
Da hast du zu mir mal gesagt, wenn sowas aufsteht, ist EAAs eine gute Lösung auch. Die essentiellen Aminosäuren. Weil man da weniger von den her braucht, oder?
Ja, im Prinzip schon. Du kannst ja mit EAAs die Wertigkeit deiner Nahrung aufwerten, also dann deines Eiweißkonsums aufwerten. Das heißt, du brauchst dann auch eigentlich gar nicht mehr so viel Protein,
Ja,
wie es
genau.
früher oder auch in heutiger Zeit üblich ist. Weil es gibt ja durchaus Athleten, also ich weiß das noch vom Nasser El-Sombaty, hat mir immer gesagt, dass er bis zu 600 Gramm Eiweiß zu sich genommen hat, eine Zeit lang. Und das braucht man eigentlich nicht mehr. Wenn man die Wertigkeit des Eiweißes, was man mit der Nahrung zu sich nimmt, mit EAAs aufwertet, muss man eigentlich gar nicht mehr so viel an Eiweiß zu sich nehmen. Halt. Man kann dann durchaus auch den Bedarf insgesamt so ein bisschen runterschrauben. Halt. Ja.
Das denke ich mal, ist auch sehr interessant. Du hast jetzt vorher noch einen Blutdruck angesprochen, den habe ich jetzt nämlich auch auf meiner Liste. Weil du da sagst, das ist eigentlich der größere Killer oder so Tod auf Raten, sage ich mal, oder der leise Tod, den bekommt man ja nicht mit. Warum ist der
Richtig.
so schlecht für die Nieren?
Ja, die Nieren, die bestehen halt aus ganz vielen kleinen Blutgefäßknäuel. Das sind die sogenannten Glomeruli. Und wenn die halt zu viel Druck abbekommen auf eine zu lange Zeit, dann gehen die nach und nach kaputt. Und bei der Niere ist das anders zum Beispiel als bei der Leber. Wenn man der Leber mal richtig einen verpasst, die erholt sich in der Regel wieder. Bei der Niere ist es so, wenn diese Glomeruli, diese Blutgefäßknäuel kaputt gehen durch den erhöhten Druck, dann werden die durch Bindegewebe ersetzt. Und die sind eigentlich dafür zuständig, das Blut zu filtrieren und praktisch Giftstoffe loszuwerden. Das heißt, die bestimmen die Filtrationsrate. Das ist eigentlich der für uns ja, mit wichtigste Wert bei den Nieren. Und die sinkt dann nach und nach, wenn man langjährigen bestehenden Bluthochdruck hat. Und dann wird die Niere richtig krank und dann bleiben auch Giftstoffe im Körper zurück, die Niere einfach nicht mehr los wird in der entsprechenden Zeit. Und
Also
deswegen ist
das
der Blutdruck so wichtig.
ist eigentlich eine kleine Ursache, wo viel gar nicht ernst nehmen, wenn man sagt, ich habe jetzt einen 160er Blutdruck und mir geht es aber gut, ist gar kein Problem.
Ja.
Auf lange Sicht ist es ein Riesenproblem dann.
Genau, richtig. Also man kann so schätzen, so schätzungsweise sind so 70% aller Dialysepatienten Bluthochdruck und Diabetikerpatienten, ne? Diabetespatienten. Also die Konditionen praktisch, die halt eine Nierenschwäche begünstigen. Halt. Und bei Bodybuildern sehe ich das Problem, dass halt häufig ja allein durch das, ja nicht durch die Art des Trainings vielleicht, aber durch ja durch die Art der Gewichtszunahme, durch ja gewisse leistungssteigende Substanzen natürlich auch ein Zustand erreicht wird, in dem der Blutdruck auch steigt. Viele kriegen das ja nicht mit. Die wird auch relativ selten gemessen, halt, ne, wenn ich ehrlich bin. Es gibt einige wenige, die sich damit auskennen, die regelmäßig ihren Blutdruck kontrollieren und dann auch ja, da einschreiten, falls es da zu Erhöhungen kommt. Dann die meisten. Ich glaube nicht, dass jeder Bodybuilder regelmäßig seinen Blutdruck misst und das dann wirklich auch im Schirm hat, ne, was da passiert, weil man sich ja eigentlich auch gut dabei fühlt. Das ist so das Problem. Die entstehen dann in der Folge. Da muss man aufpassen.
Ja, ich sage ja, das merkt man jetzt nicht, wenn man einen hohen Blutdruck hat. Man fühlt sich ja trotzdem irgendwie wohl. Und dann im Endeffekt hat man dann auch einen Langzeitschaden davon. Gell? Ja.
Genau, richtig.
Also, du hast jetzt gesagt, Blutdruck, das ist jetzt einmal klar. Und Zucker, beziehungsweise Diabetes, inwiefern hat das mit der Nieren, Gesundheit zu tun oder Nicht-Gesundheit?
Ja, also Diabetes oder diabetische Stoffwechsellage führt halt auch zu Schäden an den Glomeruli und kann dann halt auch die Durchlässigkeit der Basalmembran, also das ist praktisch die Scheidewand zwischen Blut und Urin sozusagen, wenn man so will. Also so eine Art Filtermembran, wenn du so möchtest. Die nimmt Schaden dadurch. Das sind halt die größten Killer, ne? Also was das angeht. Ne? Also das ist halt ja, der hohe Blutzucker und der hohe Blutdruck. Und wenn das in Kombination auftritt, ist natürlich ja,
Das ist ja
herzlichen
super
Glückwunsch dazu.
GAU-Praktik. Jetzt
Ja.
hört man ja auch viel im Internet auch, gerade als Leistungsbodybuilder, wie du schon sagst, auch wenn man leistungssteigernde Substanzen nimmt, nimmt man einfach so Supplemente zur Nierengesundheit, so Kidney Plus und was da alles gibt. Was
Ja.
hältst denn du davon? Bringt sowas was oder ist das ganz nett, aber eigentlich kann man ein Ei drüber
Ja.
schlagen? Was ist da deine Meinung?
Also im Groben Also das ist mehr so Augenwischerei, ne? Also wichtig ist halt, dass der Blutdruck stimmt. Also da ist es tatsächlich, wenn man jetzt tatsächlich jetzt leistungssteigende Substanzen zu sich nimmt und der Blutdruck dadurch steigt, dann macht es schon Sinn, den Blutdruck auch medikamentös einzustellen, ne, damit man da keinen Schaden hat. Die ganzen Supplements, die da angeboten werden, halt, die erhöhen vielleicht so ein bisschen den Durchsatz, ähnlich wie das Diuretika tun. Aber das alleine bewegt ja keine bessere Nierenfunktion, sondern nur eine erhöhte Wasserausscheidung zum Beispiel. Und das ist die Wasserausscheidung ist nur eine der Aufgaben, die eine Niere macht. Also die Niere, die kümmert sich um die Entgiftung, um Blutmineralstoffe, um den Säure-Basen-Haushalt, Blutbildung, produziert halt auch ein Hormon, was die Blutbildung anregt, Kalziumstoffwechsel, Vitamin-D-Stoffwechsel. Das sind alles so Dinge, um die sich eine Niere kümmert. Und da jetzt mit dem Supplement nachzuhelfen, ist eigentlich ja, Quatsch. Also man sollte versuchen, die Nierenfunktion dadurch nicht zu beeinträchtigen, dass man den Blutdruck halt vernünftig einstellt, wenn man denn zum Beispiel auch leistungssteigende Substanzen einnimmt. Das ist eigentlich das Wichtigste, das ist das A und O.
Also, dein Credo ist praktisch, sich um die grundlegenden Dinge kümmern und nicht versuchen, mit irgendwelchen Supplementierungen das auf der anderen
Genau.
Seite wegzumachen, wenn ich weiß, ich habe einen viel zu hohen Blutdruck oder sonst
Genau.
irgendwelche Vorschädigungen.
Das funktioniert auch nicht. Ne? Selbst wenn du diese Supplements nimmst und Supplemente nimmst und du hast einen erhöhten Blutdruck, dann ist die schädliche Wirkung des Blutdrucks immer noch schlimmer als die positive Wirkung der vermeintlichen Supplements, also die vermeintlich positive Wirkung von dem. Das heißt, der Blutdruck sollte immer vernünftig eingestellt werden.
Also das ist so, sagst du, für die Nierengesundheit das A und O auf alle Fälle.
Auf alle
Ja.
Fälle, genau.
Sagst du, was soll man für Nierenwerte, du hast jetzt gerade die glomeruläre Filtrationsrate genannt, was ein Nennwert ist, was sollte man noch für Werte regelmäßig kontrollieren lassen, dass man sagt, da bin ich jetzt auf der sicheren Seite über längere Sicht?
Ja, also beim Otto-Normalverbraucher messen wir halt häufig das Kreatinin und den Harnstoff. Da macht der Harnstoff bei Bodybuildern im Prinzip schon so ein bisschen mehr Sinn, weil der da auch mehr Aussage über die Nierenleistung gibt, obwohl man, das ist immer, bei Bodybuildern ist immer ein Problem. Das Kreatinin ist halt ein Stoff, der im Muskelstoffwechsel anfällt. Also es gibt durchaus Bodybuilder, die so viel Muskelsubstanz mit sich rumtragen, dass auch das Kreatinin im Blut erhöht ist, ohne dass die Nierenleistung eigentlich schlecht ist. Und das, ja, wenn das jetzt ein normaler Arzt sieht, also Nierenwert eines Bodybuilders, der meinetwegen noch am Vortag trainiert hat, der hat auch gut mal Werte zwischen 1,5 und teilweise sogar 2 Milligramm pro Deziliter im Blut, ohne dass dadurch eigentlich die Nierenfunktion beeinträchtigt ist. Und das ist mal so ein Trugschluss. Bei Bodybuildern muss man da wirklich aufpassen, weil dieser Wert halt abhängig ist von der Körpermuskelmasse, von der Gesamtmuskelmasse. Wichtig, also entscheidend eigentlich, um die Nierenleistung wirklich festzustellen, ist die glomeruläre Filtrationsrate, von der ich gerade gesprochen habe. Und was wir halt in der Praxis immer checken, ist halt, welche Teilbereiche zum Beispiel bei einer Nierenfunktionsstörung noch betroffen sind. Habe ich schon erwähnt, also Blutmineralstoff ist da irgendwas durcheinander. Meistens haben die einen erhöhten Kaliumspiegel, ein vermindertes Kalzium. Ist bei dem Säure-Basen-Haushalt alles in Ordnung? Also eine metabolische Azidose zum Beispiel, also eine Übersäuerung, kommt relativ häufig vor, wenn die Nieren nicht mehr richtig funktionieren. Das sind so Parameter, die kann man messen. Zum Screening bei Bodybuildern eignet sich eigentlich so der Ausgangswert. Das heißt, vom Kreatinin zum Beispiel. Also nehmen wir mal an, man misst jetzt bei Bodybuilder XY Kreatinin von 1,5 meinetwegen. Der Wert an sich ist für einen Otto-Normalverbraucher im Prinzip schon pathologisch. Wenn man aber weiß, er hat damit eine gute Filtrationsrate, dann ist der Wert für diesen Bodybuilder in Ordnung. Und dann muss man den einfach regelmäßig checken und auf diesen Wert korrelieren. Also das ist eigentlich alles. Man darf den nicht mit Normalwerten vergleichen. Und wenn der Wert sich verschlechtert, das heißt, er ansteigt in der Folge halt, dann weiß man, okay, da könnte was mit der Filtrationsrate nicht in Ordnung sein und dann sollte man genauer hinschauen. Also, dass man dann meinetwegen noch den Harnstoff kontrolliert, aber auch die Filtrationsrate zum Beispiel oder auch andere Parameter, wenn da was Pathologisches mal rauskommt.
Wenn ich jetzt sage, jetzt schicke ich da jemanden zur Nierengesundheit zum Blut nehmen, dann würdest du jetzt sagen, wenn ich sage jetzt einfach Kreatinin, Harnstoff und die Filtrationsrate, das wären jetzt so drei Marker, wo man sagt, okay, Da kann ich jetzt schon mal schauen, ob da grob was fehlt. Wenn da dann irgendwelche Bedenken kommt, dann kann man das verfeinern. Oder was würdest du da sagen, dass man die Leute was
Ja, das,
abfangen?
also zum Screening an sich, wie gesagt, eignet sich das für Bodybuilder ja, nur bedingt. Auch die Filtrationsrate, die jetzt beim Hausarzt gemessen wird, oder die wird ja errechnet aus dem Kreatininwert. Das ist so das Problem dabei. Und bei Bodybuildern ist der Kreatininwert häufig von Haus aus erhöht. Und das heißt, die rechnerische Filtrationsrate ist dann auch niedriger. Die müsste man tatsächlich messen über den Sammelurin und über die Bestimmung der sogenannten Kreatinin-Clearance. Das heißt, wie viel Kreatinin werde ich überhaupt los und wie steht das in Relation zu meinem Blutkreatinin-Haushalt? Das kann man messen, das machen aber in der Regel nur die Nephrologen, vielleicht auch mal die Urologen. Die Hausärzte, die nehmen eigentlich nur die Blutwerte ab. Und wenn man jetzt wirklich beim Hausarzt sich screenen lassen will, also über die Nierengesundheit, dann nimmt man so seinen Ausgangswert und setzt dann alle folgenden Werte darauf als ja, in Korrelation sozusagen. Also das im Prinzip beim Hausarzt wird typischerweise gemessen das Kreatinin, meistens noch nicht mal der Harnstoff. Ja, das reicht für den als Parameter schon aus. Und da sind noch die Blutmineralstoffe dabei, also Natrium, Kalium, Calcium. Das wird noch gemessen und dann ist das gut. Wenn die Werte in einer Ausgangsposition gut sind, dann eignen die sich im Prinzip auch als Marker, wenn man zum Beispiel jetzt meinetwegen vorhat, leistungssteigende Medikamente zu nehmen, sich zum Beispiel auf einen Wettkampf vorbereitet, ähnliches halt, dann eignet sich das schon als Screening-Methode, aber nur, wenn man das in Relation zum Ausgangswert sieht, halt bei Bodybuildern speziell.
Ja.
So, und ist das verständlich?
Ja. Genau.
Ja,
Also wie
okay.
gesagt, wenn dann irgendwas weiteres ist, dann wird man wahrscheinlich sowieso zum Nephrologen gehen und zum Spezialisten, dass man sich das weiter anschaut dann.
Ja, genau. Die können dann halt tatsächlich messen, wie sieht es mit der Filtrationsrate aus. Das wird dann zum Beispiel über den Sammelring gemessen. Da wird auch noch das Cystatin bestimmt zum Beispiel. Da kann man auch noch eine Filtrationsrate drüber errechnen. Die sind nicht so ganz körpermasseabhängig, deswegen kann man da verlässlichere Werte drüber erfahren. Und ja, wenn man es denn genau wissen will, halt, ne, dann kann man sich mal beim Nephrologen durchchecken lassen. Aber letztlich, wie gesagt, ist eigentlich die Veränderung der Parameter der wichtigere Wert. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Ausgangswert von Kreatinin, selbst wenn es erhöht ist bei Bodybuildern, ist ja meistens so, bei 1,2 oder 1,5 liegt und der verändert sich jetzt im Laufe einer gewissen Zeit auf meinetwegen 2 Milligramm pro Deziliter, dann weiß man, okay, wahrscheinlich ein bisschen was im Argen, da lasse ich jetzt mal genauer nachschauen. Und dann werden Gang zum Nephrologen nicht fertig. Ja.
Ja, also einfach immer die Blutwerte dann, wie sie sich verändern, im Auge behalten, regelmäßig Blutbild machen lassen, dann hat man das im Großen und Ganzen im Griff.
Genau,
Ja.
nur regelmäßig messen, gucken, ob sich da irgendwas verändert zum nächsten Mal.
Ja,
Das ist
super, ja.
wichtig.
Jetzt haben wir so mal Blutdruck, Niere, Supplement, Eiweiß. Wie schaut es denn mit dem Trinken aus? Viel trinken ist gut für die Nieren, die spült die Nieren, ist so im Volksmund.
Richtig.
Jetzt kennst du ja unsere Bodybuilder, viel trinken ist ja nicht 4, 5 Liter trinken, sondern 8 Liter trinken, jetzt nicht teilweise. Also ich kenne nicht, also Leute, die nicht nur in der Entwässerungswoche so extrem viel trinken, sondern wirklich auch teilweise das ganze Jahr. Gibt es dann auch ein zu viel trinken?
Ja, natürlich. Also du kannst halt auch mit zu viel Trinken Schaden anrichten, indem du halt Blutmineralstoffe rausspülst und die Niere halt auch in ihrer Leistung so ein bisschen überforderst, ne? Also die Wasserausscheidung ist eigentlich nur ein kleiner Teil. Das wird ja häufig überschätzt, ne? Also die Entgiftung hat mit der Wasserausscheidung eigentlich gar nicht viel zu tun. Also ja, deswegen ist es auch diese Empfehlung, viel zu trinken, die kam damals gar nicht von einem Arzt, sondern von einem Getränkehersteller, der einfach mehr Umsatz machen wollte.
Das
Ne?
ist ja
Also
interessant, ja.
also der Körper meldet ja im Prinzip an, wenn er Flüssigkeit braucht. Das geschieht über den Durst. Das kann mal ein bisschen trügerisch sein, insbesondere wenn man mit Medikamenten arbeitet, dann kann dieses Durstgefühl auch mal so ein bisschen, naja, reduziert sein. Also grundsätzlich ist es natürlich gut, wenn man ausreichend trinkt, aber Mengen 8 Liter ist sicherlich Quatsch. Also das braucht man nicht. Das ist wie bei allem so, ja, die Menge macht das Gift, die Dosis macht das Gift. Das ist auch beim Wasser so. Also man hat ja nichts davon, wenn man durch das Wasser dann halt auch Blutmineralstoffe rausspült, oder den Haushalt da durcheinander bringt, halt, das Halte ich für Quatsch. In der Vorbereitungswoche, in der letzten Woche, in der Peak Week, da ist das noch was anderes. Da will man die Nieren ja auf Durchzug stellen sozusagen. Das heißt, die Ausscheidung zum Wettkampf hin maximieren und dann zum Wettkampf hin, meinetwegen, die Flüssigkeitszufuhr ein bisschen einschränken, damit man das Wasser unter der Haut noch los wird. Das ist ja so ein gängiges, so eine gängige Methode. Kann man machen. Kurzfristig denke ich, da ist ja jetzt auch nicht mit so einem wirklichen Schaden zu rechnen, aber auch da kann man ja, viel verkehrt machen. Früher, ich kannte noch Athleten, die mit destilliertem Wasser gearbeitet haben. Die
waren ja, genau, ja. Ja, genau. Ja, ja, aber was würdest du jetzt so als Trinkmenge sagen? Weil, wie gesagt, das ist ja mittlerweile so eine Unart, dass ich so ein 2,5-Liter-Bottle mit ins Training nehme und schütte weg. Und was würdest du jetzt beim Athleten sagen? Ich sage immer so, pro Kilogramm Körpergewicht so, oder pro 25 Kilogramm Körpergewicht so ein Liter, so circa, so als Richtwert, oder ist das zu wenig, zu viel? Was hast du so einen Richtwert?
Richtig, also das, was du gesagt hast, passt schon. Also für einen Athleten so um die 100 Kilo, da reichen 4 Liter aus. Also würde ich sogar machen. Wenn du jetzt sehr schweißtreibende Trainingseinheiten hast, dann macht es schon Sinn, Flüssigkeit nachzufüllen halt. Also pro Stunde ein Liter, da jetzt gar kein so großes Problem mit. Also ich habe auch beim Training immer relativ viel getrunken halt. Das hilft ja auch, die Leistung beim Training aufrechtzuerhalten. Und man muss dann auch aufpassen, ja, was kommt alles rein, ne? in die Getränke, überlasse ich da meinen Magen-Darm-Trakt vielleicht, ne? Und habe dann fürs Training dann doch nicht mehr Blut zur Verfügung, in Anführungszeichen. Aber in der Regel Flüssigkeit hat der Körper kein Problem mit, wenn es jetzt im Training durchgenommen wird. Aber 2,5 Liter halte ich auch für ein bisschen sehr viel. Also ich kenne auch relativ viele Athleten, die dermaßen viel schwitzen beim Sport. Ein Liter pro Stunde ist
drin, ja. Das ist dann okay, genau.
Also beim Trinken.
Man wird da auf keinen Fall übertreiben. Wo wir beim Trinken sind, Thema Salz. Was ist da bei den Nieren? Gibt es da irgendwas, außer dass dann im Folgeschluss vielleicht der Salz den Blutdruck erhöht? Muss man sonst da aufpassen mit den Mengen? Einfach normale Mengen, dann ist kein Problem.
Ja, das hat sich ja, also das ist in letzter Zeit so ein bisschen üblich geworden, dass viele Athleten zusätzlich Salz zuführen, also Kochsalz zuführen. Jetzt muss man dazu wissen, dass Kochsalz, eine übermäßige Zufuhr an Kochsalz auch am Blutgefäßsystem Schaden anrichten kann tatsächlich. Man hat dann festgestellt, dass die Intima, das ist die Gefäßinnenhaut, durch zu viel Kochsalz tatsächlich auch Schaden nimmt, dadurch repariert wird, spröder wird und die Steifigkeit zunimmt halt. Das kann dann auch Einflüsse langfristig auf den Blutdruck haben. Und insbesondere bei Bodybuildern halte ich das für relativ gefährlich, auf lange Sicht. Also kurzfristig macht das sicherlich nichts, wenn man da mal kurzfristig mal zum Beispiel auch in der letzten Woche vor einem Wettkampf ein bisschen mit dem Salzhaushalt arbeitet, dann macht das sicherlich keine wirklichen Probleme. Grundsätzlich ist es so, die Nieren, die funktionieren auch so, wenn die merken, okay, es ist zu viel Natrium im Körper, wird die Ausscheidung erhöht. Habe ich zu wenig Natrium, wird die Ausscheidung vermindert. Das heißt, dieser Mechanismus ist auch relativ engmaschig gekoppelt. Da macht es eigentlich wenig Sinn, jetzt dauerhaft zum Beispiel 10 Gramm Salz zu sich zu nehmen, weil die Ausscheidung dann einfach...
Hängt die Leitung gerade?
...erhöht wird. Also wirklich was gewonnen hat, finde ich. Also Tipps, also gerade was Kochsalz angeht, das habe ich in letzter Zeit öfter mal gelesen. Ich halte das alles für Quatsch. Also dann, meiner Meinung nach wollen da viele Gurus einfach nur ihre Daseinsberechtigung mit unterstützen mit solchen Tipps.
Was würdest du dann sagen, so, wenn man jetzt essen soll, mit Meersalz oder sowas salzen dann, oder?
Meersalz, weiß ich nicht. Also ich nehme mal das, was gut schmeckt oder so. Wenn ich jetzt ein schönes Stück Fisch habe, dann nehme ich auch dieses Fleur de Sal oder wie das heißt, oder weißt du, diesen grobkörnigen. Ja. Also ich benutze es jetzt eigentlich nur, wenn was schmecken soll. Wenn ich jetzt in der Wettkampfvorbereitung bin, bin ich damit eher sparsam. Also wir haben das früher so gemacht. Letztlich zusätzlich salzen, jetzt absichtlich, um zum Beispiel die Trainingsleistung zu verbessern oder sowas. Ich persönlich... Das ist eigentlich für Quatsch, wenn ich ehrlich bin. Aber gut.
Ja. Ja, es ist deswegen ist ja mal ganz interessant, deine Meinung zu hören, gell, dass viel wahrscheinlich so ein Primborium gemacht wird, wo man dann eigentlich sagt, eigentlich ist es ein Quatsch. Ja, wie du schon sagst, es ist
viel also Wind um Puffer von übermäßig. Das war ein bisschen verzögert, ne?
Ja.
Also die übermäßige Zufuhr von Kochsalz, die kann halt Probleme machen. Also die, wenn man halt viel Kochsalz zu sich nimmt, wie gesagt, wie ich schon vorhin erwähnt habe, kann das Probleme mit den Blutgefäßen machen. Auch mit der Blutdruckerhöhung natürlich. Man hat halt durch die erhöhte Salzzufuhr auch kurzfristig mehr Flüssigkeit, also mehr Blutvolumen, weil das Salz ja verdünnt werden muss, sozusagen. Aber es wird dann praktisch dann auch über die Nieren wieder mit ausgeschieden mit der Flüssigkeit. Das heißt, der Effekt ist dann relativ kurzfristig. Wenn es überhaupt Sinn macht, dann macht das vielleicht vorm Training, kurz vorm Training Sinn, dass man da die Kochsalzzufuhr ein bisschen erhöht oder ein bisschen salzig futtert oder isst oder trinkt, dass man halt beim Training mehr Blutvolumen hat oder dass man besser einen Pump bekommt zum Beispiel. Ne? Aber also, wenn man das jetzt jeden Tag macht, ich halte das für bedenklich. Ich würde es nicht tun.
Ja, gut. Das sind dann Sachen, die wo man dann lieber rauslässt. Zu der Ernährung nochmal, also viel Eiweiß. Jetzt ist ja welche, die wollten sagen, sie machen Eiweiß-Fett-Diät mit einer Fetthöhe, durch zu viel Fett die Nieren auch belasten. Oder kann man da groß?
Ja, eher indirekt. Also Nierenbelastung hat man dadurch eigentlich nicht, also durch zu viel Fett. Das Fett an sich, die Abbauprodukte vom Fett, die werden jetzt nicht großartig über die Nieren verstoffwechselt. Die Niere hat damit auch keine Probleme großartig. Also das ist hat auf die Nierenfunktion eigentlich keinerlei Einfluss großartig halt. Ne? Wie gesagt, das, was Nieren nicht mögen, ist zu hoher Blutzucker und zu hoher Blutdruck. Da weise ich da immer wieder darauf hin, spezielle Diäten. Ich halte grundsätzlich Diäten halt für ein bisschen bedenklich, wenn man wenn man zum Beispiel Kohlenhydrate komplett weglässt. Halt, ne? Das Problem, was dabei entsteht auf lange Sicht, ist halt, dass die Konvertierung von T4 zu T3, das ist also das Schilddrüsenhormon, gestört wird. Die in meiner Praxis zum Beispiel, wenn ich da Frauen habe, die abnehmen wollen, diverse Diäten hinter sich haben, die haben häufig ein Low T3-Syndrom, ist aufgefallen, dass die halt relativ wenig aktives Schilddrüsenhormon im Körper haben, tatsächlich. Das hat man eigentlich nur, wenn man schwer krank ist. Heißt, man kann also auch über gewisse Diäten oder Formen der Diät halt einen Zustand im Körper erreichen, die dem einer Krankheit nicht unähnlich sind, sage ich mal so. Ich persönlich halt von reinen Eiweiß-Fett-Diäten nicht allzu viel halt, ne, weil die Kohlenhydrate fehlen und wie gesagt, der Schilddrüsenhormonstoffwechsel gestört werden kann. Aber ich weiß nicht, ob es da tatsächlich belastbare Studien zu gibt. Ja. Da müsste ich nochmal lesen.
Also eigentlich eine ausgewogene Ernährung. Wie ist jetzt umgekehrt, wenn gibt der Schwergewichter die Unmengen an Kohlenhydrate essen macht? Dadurch ist ja natürlich der Zuckerspiegel auch relativ hoch die ganze Zeit. Macht das was oder sagst du?
Eigentlich nicht. Also wenn man jetzt keine diabetische Stoffwechsellage hat, machen auch große Mengen an Kohlenhydraten. Also grundsätzlich ist es halt immer wichtig, dass man halt nicht zu viel über seinen Bedarf an Kalorien zu sich nimmt. Und ob man jetzt die Kalorien in Form von Kohlenhydraten, Fett oder Eiweiß zu sich nimmt, also diesen Überschuss ist eigentlich relativ schnuppe, sozusagen. Man hat auch festgestellt, dass es gar nicht entscheidend ist für den Blutzuckerspiegel, nehme ich da jetzt wirklich Zucker zu mir oder nehme ich meinetwegen Fett- oder Eiweißprodukte zu mir. Halt. Es gibt natürlich, wenn man jetzt Haushaltszucker zu sich nimmt oder Dextrose, gibt es stärkere Schwankungen im Blutzuckerspiegel. Ja. Stimmt schon. Einer gut funktionierenden Bauchspeicheldrüse ist es so, dass das alles wieder ausgeglichen wird und auch gut funktioniert in der Regel halt. Also schädlich auf die Nieren wirkt eigentlich eher eine diabetische Stoffwechsellage. Und da ist es tatsächlich eher davon abhängig, gut, wie habe ich diese Konstellation, habe ich halt diese Erkrankung, diesen Diabetes halt oder halt eben nicht. Man kann halt durch gewisse leistungssteigende Medikamente halt eine diabetische Stoffwechsellage erzeugen. Eine Wachstumshormone zum Beispiel, die erhöhen den Blutzuckerspiegel und können tatsächlich, wenn die auf lange Sicht im Körper sind, tatsächlich auch mal zum Diabetes führen. Und das wiederum kann natürlich die Nierenfunktion beeinträchtigen, nach und nach.
Also im Endeffekt ist dann alles so kurzzeit steckt der Körper nur einigermaßen weg, aber wenn man das Ganze einfach länger unkontrolliert betreibt, dann kann man irgendwann einmal Langzeitfolgen oder Langzeitschäden haben.
Ja. Genau, also die Niere ist halt ein Organ, also auch der Verlust von diesen Glomeruli, also von diesen Blutgefäßknollen in der Niere, das können die anderen Blutgefäßknollen, die anderen Glomeruli noch eine Zeit lang auffangen. Deswegen ist das tatsächlich ein Prozess, der relativ lange braucht, um tatsächlich sichtbar zu werden, auch im Labor. Deswegen ist es halt für einen Bodybuilder wichtig, wenn er schon leistungssteigende Substanzen zu sich nimmt, dass er diese Parameter, die ganz normalen Vitalparameter, also im Griff behält. Also der Blutdruck und auch der Puls, die sollten halt vernünftig eingestellt sein. Wichtig ist dann auch immer ein bisschen Herz-Kreislauf.
Was sagst du, wenn jetzt der Blutdruck jetzt nicht im Griff bekommen ist durch Herz-Kreislauf-Training oder so, dass man dann bis wirklich zu Blutdruckmedikamente natürlich mit Abstimmung vom Arzt, ganz klar, greifen soll, dass man dann irgendwelche Langzeitschäden hervorruft.
Genau, richtig. Dazu würde ich dann raten, wenn man schon zu leistungssteigernden Substanzen greift, dann sollte man auch zusehen, dass die schädlichen Auswirkungen dadurch so gering wie möglich gehalten werden. Und dazu gehört auch eine vernünftige Blutdruckeinstellung.
Ja. Jetzt noch abschließend nur eine letzte Frage. Wenn man im Training ist, hat man ja oft einmal kleine Verletzungen, Entzündungen und so. Und dann kriegt man in der Apotheke ja frei Ibuprofen oder Voltaren-Tabletten gibt es ja mittlerweile auch schon frei erhältlich, die ganz niedrigen Dosierungen. Aber das sind ja eigentlich auch gerade so Schmerzmittel, ganz schöne Nierenkiller, oder? Ich würde jetzt schon sagen, die sind da schon vorhin auch mit dabei. Also da sollte man jetzt auch nicht so, so leichtsinnig damit umgehen. Oder was ist denn da deine Meinung damit?
Ja, richtig. Also das Problem bei den sogenannten NSAR, also nicht steroidalen Antirheumatika, wie jetzt Diclofenac oder Ibuprofen, ist, dass die können an der Niere eine sogenannte interstitielle Nephritis machen. Das ist so eine Entzündung des Gewebes, in den Zwischenräumen der Glomeruli sozusagen halt. Und das kann natürlich tatsächlich auch mal zu einem akuten Nierenversagen führen. Also das ist nicht ungefährlich, gerade wenn man es jetzt über einen längeren Zeitraum auch in höheren Dosierungen benutzt halt. Ne? Also wir haben einige, die an der Dialyse liegen, bei uns in der Praxis zum Beispiel, die nur wegen Ibuprofen an der Dialyse liegen. Die haben sonst keinerlei Vorerkrankung. Und das macht dieses Medikament so gefährlich. Also viele Orthopäden verschreiben das Zeug wie Smarties. Ne? Also gerade wenn es jetzt um Behandlung frischer Verletzungen geht, grundsätzlich würde ich davon abraten, weil es ja auch die Schmerzwahrnehmung so ein bisschen beeinträchtigt. Also der Schmerz kann ja auch ein vernünftiges Warnzeichen sein beim Training. Wenn ich jetzt alles unterdrücke und nicht einfach trainiere, dann schade ich meinem Körper letztendlich mehr, als ich ihn nutze. Wenn ich jetzt nicht mehr merke, großartig, okay, diese Bewegung oder diese Belastung ist jetzt für meine Muskeln zu viel. Das kann man ja durchs Ibuprofen dann schon herauszögern halt. Und das halte ich für gefährlich halt. Also
deswegen war mal halt, gesagt, das ist ja, weil es ja auch frei erhältlich ist, man braucht ja mittlerweile kein Rezept mehr, dann habe ich Kopfweh, dann nehme ich mal Ibuprofen, dann merke ich es an der Schulter, dann merke ich es am Knie und schon ist fast eine Dauermedikamentation.
Okay. Richtig, genau. Also bei manchen Dingen macht es ja auch Sinn, wenn man sich jetzt mal frisch verletzt, um die Entzündung so ein bisschen in den Griff zu bekommen, da kann man es ja auch mal machen. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch halt, aber wenn man jetzt zum Beispiel Schmerzmedikamente nimmt, nur um vernünftig trainieren zu können, weil man meinetwegen chronisch überlastet ist oder weil man halt meinetwegen auch falsch trainiert oder so. Ja auch, ne? Dass sie halt viele halt irgendwelche Gelenkprobleme einheimsen, weil sie halt zu lange, zu schwer trainieren, ihr Training nicht periodisieren oder keine Ahnung davon haben, wie man überhaupt vernünftig trainiert, habe ich alles schon gesehen. Die schmeißen sich dann lieber mal eine Pille rein, als dass sie dann aufs Training verzichten oder ihr Training mal umstellen oder sowas. Ne? Und das halte ich für bedenklich, das würde ich halt komplett anders machen. Halt. Also wir haben unser Training damals immer periodisiert. Wir haben zum Glück auch, hatte ich einen guten Trainer, der mir das damals auch so beigebracht hat. Das heißt, wir hatten Phasen natürlich der schweren Belastung, aber auch Phasen, wo wir uns erholt haben. Ich meine, das ist ja heute auch gang und gäbe eigentlich, aber kann man, wie gesagt, ein bisschen systematischer angehen, das Ganze. Da braucht man diesen ganzen Krempel eigentlich nicht mit Schmerzkillern und so. Ich halte das für echt bedenklich. Zumal Ibuprofen
wieder seine Ruhe geben.
Zieht auf Wasser.
Ja, genau. Also bringt da nichts. Ja, super. Dann hast du eigentlich alle meine Fragen ausreichend beantwortet. Ich hoffe, wir haben auch die Zuhörer ein bisschen weiterhelfen können und das jetzt einmal vor dem Fachmann. Vielen, vielen Dank, Martin, für deine Zeit.
Gerne. Hat Spaß gemacht. Ja.